Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Sie haben uns ja Material zu einem Autor geschickt, M. Mehmet Ünver. Und wir wollen heute einfach mal gemeinsam schauen, was sich so hinter seinen Werken verbirgt. Wir haben hier eine Liste seiner Buchtitel vor uns. Namen wie Mad, Ganimetzerwaschler, Singaranan Aschki. Ja, unsere Mission ist es jetzt, aus diesen Titeln und den Infos, die wir haben, so ein Gefühl für seine literarische Stimme zu bekommen.
Genau.
Seine Themen, sein Platz vielleicht auch in der Literaturwelt. Also was für ein Autor ist M. Mehmet Ünver? Packen wir das mal an.
Ja, das ist die spannende Frage. Wir nähern uns dem Ganzen vielleicht so ein bisschen wie Detektive, oder? Die Titel sind unsere ersten Hinweise. Was verraten die über die Themenwelt? Welchen Stil legen sie vielleicht nahe? Und wenn wir das haben, können wir mal schauen, wo passt der denn hin? Mit wem könnte man ihn vergleichen? Es geht halt darum, aus diesen Puzzleteilen, die sie uns gegeben haben, ein ja, möglichst klares Bild zu zeichnen.
Okay, fangen wir doch mal mit den ja, offensichtlichsten Hinweisen an den Titeln der Mad-Reihe. Da gibt es Mad Özgür Insan, also der freie Mensch. Dann Mad 3 Vatansis, staatenlos. Und Mad 2 Babil, also Babylon. Das klingt schon ziemlich ja, gewichtig, oder? Nicht gerade leichte Sommerlektüre?
Absolut nicht. Diese Titel, die deuten ja sofort auf große, fast schon philosophische Themen hin. Staatenlos, das ist ja mehr als nur keinen Pass zu haben.
Ja.
Das spricht von Entwurzelung, Identitätssuche, diesem Gefühl, irgendwie nirgendwo richtig hinzugehören. Ein sehr modernes Gefühl, glaube ich, selbst für Leute mit festem Wohnsitz.
Stimmt, dieses Vatansas-Gefühl, das kennen sich ja viele, auch ganz ohne Migrationshintergrund. Und Özgür Insan, der freie Mensch, das klingt so nach dem ewigen Kampf des Einzelnen gegen Zwänge, ja? Seien es jetzt gesellschaftliche Normen oder die inneren Dämonen. Und dann Babel. Babylon als Titel, das ist faszinierend. Nicht Jerusalem, nicht Athen, nein, Babylon, die Metropole. Der Schmelztiegel, aber eben auch der Ort der Sprachverwirrung und des ja, Sündenfuhls vielleicht.
Exakt. Babylon ist eine unglaublich starke Metapher. Sie steht für die moderne Großstadt, für Globalisierung, Multikulti, klar, aber eben auch für Chaos, für Hybris, vielleicht sogar für so einen moralischen Verfall.
Naja.
Wenn Ünver diese Titel für seine Mad-Reihe wählt, dann scheint er die Erfahrung des Staatenlosen, des Migranten vielleicht, auf so eine universelle Ebene zu heben, die Entfremdung des modernen Menschen in unserer ja, komplexen Welt. Diese Reihe wirkt wie sein Kernprojekt, so ein eigenes Universum.
Das ist ein starker Gedanke, also Migration nicht nur als soziales Phänomen, sondern als Metapher für unser aller Existenz. Aber er hat ja noch andere Titel, die schlagen in eine ganz andere Kerbe, habe ich das Gefühl. Ganemet, Savaschlare, Betünen, Iktidalar Salimdir, also übersetzt Beutekriege, alle Mächte sind grausam. Puh, das ist mal eine Ansage.
Das ist mehr als eine Ansage. Das ist ja fast schon ein politisches Manifest im Titel, oder? Alle Mächte sind grausam. Da ist keine Differenzierung, keine Relativierung.
Nee.
Das positioniert den Autor ganz klar im Bereich der, ja, radikalen Macht- und Gesellschaftskritik. Man denkt da unwillkürlich an anarchistische oder zumindest stark anti-autoritäre Ideen. Hier geht es offenbar frontal gegen etablierte Strukturen, gegen Herrschaft an sich.
Und dann gibt es ja noch eine ganz andere Ecke, oder? Titel wie Tabu Hovadale in Kitabe. Also Tabu, das Buch der Ausschweifung. Oder diese Zingara-Bücher. Zingaranen Aschke und Zingara Coburg. Das klingt persönlicher, intimer vielleicht. Nach Grenzüberschreitungen im Privaten.
Das deutet darauf hin, ja. Ausschweifung, Tabu, das zielt auf die Erkundung von gesellschaftlichen Moralvorstellungen, vielleicht Sexualität, Begierden, eben das, worüber man nicht so gern spricht.
Mhm.
Und die Figur der Zingara, oft ja so eine romantische Chiffre für Freiheit, Unangepasstheit, Leidenschaft, vielleicht auch ein Leben am Rande der Gesellschaft, die passt da gut ins Bild. Es scheint, als würde Ünver sowohl die großen politischen als auch die intimen menschlichen Schlachtfelder erkunden wollen.
Wenn wir diese Themenvielfalt so sehen, von existenzieller Entfremdung über radikale Machtkritik bis hin zu Tabubrüchen, was sagt uns das über seinen Stil? Ich stelle mir da jetzt nichts Sanftes, Lyrisches vor, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich liegen Sie da richtig. Die Titel allein suggerieren ja schon eine gewisse Härte und Direktheit.
Ja.
Beutekriege, grausam, Ausschweifung, staatenlos, das sind ja keine weichen Worte. Man erwartet da eher einen realistischen, vielleicht sogar düsteren, provokativen Ton.
Genau.
Der nicht beschönigt, sondern die Konflikte und die Schattenseiten ins Licht zerrt. Kraftvoll, eindringlich, konfrontativ. Das wären so meine Vermutungen, basierend auf diesen Hinweisen. Eher Prosa als Lyrik, klar, mit Fokus auf der Romanform, wie die Mad-Reihe ja auch zeigt.
Das klingt definitiv nach einem Autor, der polarisieren könnte. Nicht unbedingt Mainstream. Wo verortet man so jemanden in der literarischen Landschaft? Wen würden Sie denn als Vergleich heranziehen, um so ein Gefühl für seine Nische zu bekommen?
Gute Frage. Wenn wir nach literarischen Seelenverwandten suchen, ja, dann landen wir vermutlich bei Autoren, die ebenfalls oft am Rand standen und ähnliche Themen bearbeitet haben. Spontan fällt mir da Charles Bukowski ein.
Ah, okay.
Die Welt der Außenseiter, Alkohol, die Hässlichkeit und gleichzeitig irgendwie auch die Poesie des urbanen Elends. Öns First Tabu oder die Mad-Figuren könnten vielleicht in diese Richtung gehen.
Bukowski, ja, der Inbegriff des Underground-Autors. Das ist ein starker Vergleich. Gibt es noch andere?
Man könnte auch an John Fante denken, der ja oft als Bukowskis Vorläufer gilt. Bei ihm finden sich Themen wie Migration, Armut, die Schwierigkeiten des Schreibens, diese, ja, rohe, ungefilterte Stimme.
Mhm.
Oder wenn wir an die psychologische Tiefe der Entfremdung denken, vielleicht sogar an Knut Hamsens Hunger, diese radikale Innenschau eines Antihelden, der mit der Gesellschaft total über Kreuz liegt.
Ja.
Es scheint um diese, ja, schonungslose Darstellung des Kampfes des Einzelnen zu gehen.
Und wenn wir jetzt mal auf die türkische Literatur schauen, gibt es da Anknüpfungspunkte?
Thematisch vielleicht zu den leidenschaftlichen, oft so zerrissenen Figuren bei Attila İlhan, der ja auch gerne mal aneckte.
Okay.
Oder stilistisch, was die Verbindung von politischem und privaten angeht, könnte man vielleicht an Mehmet Eroğlu denken, der für seine komplexen, oft düsteren Romane bekannt ist. Wichtig ist aber, wir vergleichen ihn hier klar mit Prosaautoren, die sich auf Romane konzentrieren. Seine Welt scheint erzählerisch zu sein, nicht lyrisch.
Das zeichnet schon ein klareres Bild. Ein Autor eher für Leser, die sich auf unbequeme Themen und vielleicht auch eine gewisse Düsternis einlassen wollen. Kein Wohlfühlautor sozusagen.
Genau.
Wie glauben Sie, kommt so jemand bei seinem Publikum an?
Ich vermute mal, er wird als herausfordernd wahrgenommen. Als jemand, der Wahrheiten ausspricht, die andere vielleicht lieber verschweigen. Das kann ja gleichzeitig faszinieren und verstören.
Absolut.
Die Direktheit, die in Titeln wie »Alle Mächte sind grausam« liegt, die wird sicher als mutig empfunden. Vielleicht auch als philosophisch, weil er diese großen Fragen nach Freiheit und Zugehörigkeit stellt. Und ja, wahrscheinlich auch als pessimistischer, aber eben auf eine realistische Weise. Er zeigt die Welt halt nicht durch eine rosa Brille.
Ist das dann Erfolg? Also mal abseits von Verkaufszahlen kann man sagen, so ein konsequenter, vielleicht unbequemer Autor ist literarisch erfolgreich?
Erfolg ist hier sicher nicht in Bestsellerlisten zu messen, das ist klar. Aber wir können ja andere Maßstäbe anlegen. Erstens, hat er eine eigene Stimme, eine eigene Welt geschaffen? Die Mads-Reihe deutet das stark darauf hin.
Ja.
Das erfordert Originalität und Durchhaltevermögen. Zweitens, wagt er sich an relevante, auch schwierige Themen? Macht Kritik, Entfremdung, Tabus? Das sind ja keine Selbstläufer. Das zeigt Mut und eine klare Vision.
Und drittens, gibt's noch was?
Drittens, findet er seine Leser? Auch wenn es eine Nische ist, Autoren wie er haben oft eine sehr, sehr loyale Leserschaft, die genau diese Radikalität oder diese Tiefe sucht.
Mhm.
Und die Tatsache, dass eines seiner Bücher, Mad a Free Man, bei einem US-Verlag Formist Press erschienen ist, das zeigt ja, dass er zumindest eine gewisse internationale Beachtung in dieser Nische findet. Also ja, einen Autor, der so konsequent seinen Weg geht, eine eigene Welt aufbaut und ein Publikum dafür findet, den würde ich durchaus als literarisch relevant und in diesem Sinne erfolgreich bezeichnen. Es ist der Erfolg, eine unverwechselbare Stimme zu sein.
Okay, das leuchtet ein. Aber wenn wir ihn jetzt einordnen wollen, gibt es eine literaturwissenschaftliche Schublade, in die er so richtig passt? Oder sprengt er die eher?
Wahrscheinlich beides. Eine einzelne Schublade ist ja meistens zu eng. Aber die treffendste Bezeichnung wäre wohl Grenzliteratur oder Marginalliteratur. Also Literatur, die sich mit denen beschäftigt, die am Rand stehen. Geografisch, gesellschaftlich, psychisch.
Ah, okay.
Die Titel wie Vatanzas, Hovardalik oder eben die explizite Machtkritik deuten ja stark in diese Richtung. Es geht um die Perspektive der anderen.
Also die Literatur der Außenseiter sozusagen.
Genau. Natürlich könnte man ihn aufgrund seiner Biografie auch der türkisch-deutschen Literatur zurechnen. Aber das scheint mir irgendwie zu kurz zu greifen.
Ja.
Wie Sie vorhin sagten, das Thema Migration wird bei ihm offenbar zum Symbol für eine universelle menschliche Entfremdung, siehe Vatanzas. Er nutzt diesen Hintergrund, um etwas Allgemeingültiges zu erzählen. Er bleibt nicht in der reinen Migrationserzählung stecken.
Das ist ein wichtiger Punkt, den vielleicht von vielen anderen Autoren mit ähnlichem Hintergrund unterscheiden könnte.
Absolut. Dann ist da natürlich die klare gesellschafts- und machtkritische Dimension, die wir schon angesprochen haben. Ganimeds aber Schleuder ist da ja unmissverständlich. Das rückt ihn in die Nähe politisch engagierter, vielleicht sogar systemkritischer Literatur. Und schließlich, seine Protagonisten, allen voran wohl die Figur Mad, die scheinen Antihelden zu sein. Keine strahlenden Vorbilder, sondern eher gebrochene, suchende Figuren. Das deutet auf einen psychologischen Realismus hin, der das Innenleben dieser Figuren ausleuchtet.
Fassen wir das mal kurz zusammen. Wir sehen also Konturen eines Autors, der zwar Wurzeln in der türkisch-deutschen Literatur hat, aber thematisch wohl weit darüber hinausgeht. Ein Vertreter der Grenzliteratur, der sich mit Außenseitern, Machtkritik und einer universellen Entfremdung beschäftigt. Vergleichbar eher mit unabhängigen, vielleicht radikaleren Stimmen der Weltliteratur als mit dem breiten Mainstream. Klingt nach einer spannenden, aber auch, ja, fordernden Lektüre.
Genau. Eine Stimme, die nicht versucht zu gefallen, sondern offenbar etwas zu sagen hat. Das möglicherweise mit einiger Wucht.
Um das alles noch etwas konkreter zu machen, lassen Sie uns doch mal auf eines der Werke schauen, das Sie uns auch genannt haben. Singaraninkin Aşkı. Singaras Liebe. Was macht dieses Buch besonders? Hat es einen Wert, der über die reine Geschichte hinausgeht? Vielleicht im Vergleich mit ähnlicher Literatur?
Anne? Zingaranın Aşkı ist insofern bemerkenswert, als es ein historischer Roman ist, der im Deutschland des 16. Jahrhunderts spielt, zur Zeit der Reformation und der Bauernkriege.
Ah, ja.
Das ist für einen Autor mit türkischem Hintergrund schon mal, sagen wir, ungewöhnlich.
Warum ungewöhnlich? Was meinen Sie?
Naja, die türkische Tradition historischer Romane konzentriert sich meistens doch eher auf die eigene osmanische oder türkische Geschichte. Autoren wie Kemal Tahir oder Tarık Bura sind da so Beispiele.
Stimmt.
Ünvers Griff zur deutschen Geschichte ist da schon sehr originell. Stilistisch scheint er sich auch eher am westlichen Modell des historischen Romans zu orientieren. Viel Recherche, psychologische Figurengestaltung, der Versuch einer objektiven Darstellung verschiedener Perspektiven, weniger so eine ideologische Agenda.
Und im internationalen Kontext, wie schlägt es sich da so Ihrer Meinung nach?
Thematisch bewegt er sich natürlich auf bekanntem Terrain. Die Bauernkriege sind ja ein Wendepunkt der europäischen Geschichte. Man könnte an Romane denken, die ähnliche Umbruchzeiten behandeln. Aber Ünver scheint sich hier stark auf den Konflikt zwischen Luther und dem radikaleren Thomas Münzer zu konzentrieren.
Okay.
Diese Verbindung von akribischer historischer Recherche und fiktionaler Erzählung erinnert mich persönlich an die Breite und Tiefe eines Laienfeuchtwangers, der ja auch große historische Panoramen entworfen hat, um universelle Fragen zu verhandeln.
Feuchtwanger, ja. Und wie erzählt er das? Stehen die historischen Figuren im Vordergrund? Oder?
Nicht nur, es scheint gerade die Stärke zu sein, dass er die große Geschichte, also Reformation, Bauernkrieg, Luther gegen Münzer, durch die Augen kleinerer Leute erzählt. Da gibt es wohl die namensgebende Magd Zingara, einen jungen Adligen namens Matthias, einen aufständischen Bauern, einen Soldaten, eine Adlige.
Mhm.
Dieses Verweben von persönlichen Schicksalen mit den großen historischen Umbrüchen, das kennen wir ja von Klassikern wie Victor Hugo oder Tolstoi. Man erlebt Geschichte nicht als abstraktes Datum, sondern als etwas, das das Leben echter Menschen beeinflusst und ja, oft auch zerreißt.
Das klingt nach einem sehr menschlichen Zugang zur Geschichte. Und der Titel deutet ja auch eine Liebesgeschichte an, oder?
Genau, die unmögliche Liebe zwischen der Magd Zingara und dem adligen Matthias über Standesgrenzen hinweg, das ist natürlich ein klassisches, zeitloses Motiv, voller Tragik. Man denkt sofort an Emily Brontë oder Thomas Hardy.
Ja, klar.
Aber hier ist es eben eingebettet in diesen spezifischen historischen Kontext von religiösem Fanatismus und sozialem Aufruhr. Gleichzeitig scheint der Roman auch die großen Machtfragen der Zeit zu verhandeln. Kirche, Adel, die neuen Ideen der Reformation. Das erinnert in seiner intellektuellen Tiefe vielleicht sogar ein bisschen an Umberto Ecos Der Name der Rose. Dieses Hinterfragen von Dogmen und Machtstrukturen.
Das ist wirklich interessant. Sie vergleichen ihn hier mit echten Schwergewichten der Weltliteratur. Feuchtwanger, Eco, Tolstoi, Brontë. Was macht denn nun den besonderen, vielleicht den universellen Wert von Sinjaranens Aschke aus? Was nimmt man als Leser damit?
Ich sehe da mehrere Aspekte. Erstens, der universelle Blick. Ünfer nutzt die deutsche Geschichte des 16. Jahrhunderts ganz klar als Bühne für zeitlose menschliche Dramen. Machtmissbrauch, Glaubenskriege, der Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit, Liebe gegen alle Widerstände. Das sind doch Themen, die uns heute genauso beschäftigen.
Absolut.
Er zeigt, wie sich Geschichte vielleicht wiederholt, wie menschliche Muster bleiben.
Es ist also mehr als nur ein Kostümschinken.
Definitiv. Zweitens, die vielschichtige Erzählweise. Indem er uns die Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven zeigt, Bauer, Soldat, Adlige, Magd, vermeidet er simple, gut-böse Schemata. Man versteht die Motivationen verschiedener Seiten, auch wenn man sie vielleicht nicht teilt. Das schafft eine Tiefe und Ambivalenz, die gute Literatur einfach auszeichnet. Es fordert zum Mitdenken heraus.
Das klingt nach einer anspruchsvollen, aber lohnenden Leseerfahrung.
Sicherlich. Drittens. Die psychologische Tiefe der Charaktere. Selbst historische Figuren wie Münzer werden offenbar nicht als bloße Abziehbilder gezeichnet, sondern als komplexe Menschen mit Überzeugungen, Leidenschaften, aber eben auch Fehlern und Ängsten. Man kann mit ihnen fühlen, leiden, sich an ihnen reiben.
Mhm.
Und viertens, was ich persönlich besonders bemerkenswert finde, die interkulturelle Brücke. Ein türkischstämmiger Autor, der sich so intensiv und, ja, kenntnisreich in deutsche Geschichte und Theologie vertieft, das ist alles andere als selbstverständlich.
Das stimmt.
Das ermöglicht einen Perspektivwechsel für deutsche Leser, aber sicher auch für türkische Leser, die vielleicht einen neuen Zugang zu dieser Epoche finden. Es ist quasi ein Akt des kulturellen Dialogs.
Das klingt nach einem Werk, das die früheren Vermutungen über Ünvers Tiefe und Ernsthaftigkeit wirklich bestätigt.
Absolut. Es zeigt, dass er die Themen Entfremdung und Machtkritik, die wir ja aus den anderen Titeln abgeleitet haben, auch im historischen Kontext mit großer analytischer Schärfe und Empathie behandeln kann. Es rundet das Bild eines vielseitigen und ambitionierten Autors ab, finde ich.
So, wenn wir nun am Ende unserer kleinen Erkundung hier stehen, was ist das Fazit zu Mehmet Ünver? Basierend auf dem Material, das Sie uns geschickt haben. Wir sehen einen Autor, der offenbar sehr konsequent seine eigene literarische Nische besetzt. Themen wie Entfremdung, radikale Machtkritik, die Suche nach Freiheit und Identität scheinen sein Werk zu prägen.
Mhm.
Er bewegt sich im Feld der Grenzliteratur, geht aber wohl über reine Migrationserzählungen hinaus und stellt universelle Fragen. Sinjaranen Aschke scheint da ein gutes Beispiel für den Tiefgang und die intellektuelle Auseinandersetzung zu sein, die er nicht scheut. Was ist so der eine Gedanke, der bei Ihnen jetzt am stärksten nachklingt?
Vielleicht dies als Frage zum Weiterdenken, auch für Sie da draußen. Gerade weil Ünver offenbar so konsequent die Brüche, die Entfremdung, die Staatenlosigkeit im übertragenen Sinn thematisiert, könnte es sein, dass diese schonungslose Darstellung in unserer heutigen, ja oft als zerrissen und unübersichtlich empfundenen Welt eine ganz besondere Relevanz hat?
Interessanter Punkt.
Vielleicht nicht für die breite Masse, klar, aber für die, die sich von Literatur auch herausfordern lassen wollen, inwieweit, ja, zwingt uns eine solche Stimme, über unsere eigenen Sicherheiten nachzudenken, unsere Zugehörigkeiten und die oft unsichtbaren Machtmechanismen, die unser Leben prägen.
Das ist eine wirklich spannende Frage zum Schluss. Findet das Unbequeme, das Radikale vielleicht gerade heute einen besonderen Nerv? Eine Frage, die definitiv neugierig macht, sich vielleicht selbst einmal auf Ünvers Werke einzulassen. Vielen Dank, dass Sie uns auf diese literarische Spurensuche mitgenommen haben. Es war sehr aufschlussreich, diese Einblicke zu gewinnen. Bis zum nächsten Mal.